Bei uns ist jetzt die Christina Juchum. Sie ist FH-Masterin im digitalen Marketing und hat ihre Masterarbeit über Trauer 2.0 abgelegt. Und da ging es darum, wie sich die sozialen Medien, moderne Kommunikationsformen auf das Trauerverhalten von Menschen und auf die Gesellschaft auswirken. Und wir werden auch einiges darüber hören, wie sich diese Plattformen entwickeln, welche Plattformen es überhaupt gibt und wie online und digital weltweit mit Trauer umgegangen wird. Christina Juchum.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Auch von mir herzlich willkommen und hallo. Es freut mich, dass sich doch noch ein paar Neugierige eingefunden haben für so ein unkonventionelles Thema wie die digitale Trauer. Wie schon gesagt, ich habe meinen Master vor kurzem abgeschlossen und habe mich quasi das ganze letzte Jahr mit so spannenden Themen wie Tod, Trauer und digitalen Friedhöfen auseinandersetzen dürfen. Es klingt creepy, es ist aber recht ein wichtiges Thema, weil es uns alle jetzt schon betrifft und weil es uns früher oder später immer mehr betreffen wird. Wann immer ich den Titel von meiner Masterarbeit genannt habe, Trauer 2.0, wie soziale Medien die Trauerkommunikation beeinflussen, haben mir die Personen mit sehr großen Augen angeschaut und einmal gefragt, wie kommt man denn überhaupt auf so ein Thema? Ist eine gute Frage, ich würde die Antwort auch ganz gern vorwegnehmen. Es war nämlich so, dass ich im Laufe des letzten Jahres bei einem Todesfall mitverfolgt habe, wie immer mehr Personen Online-Medien genutzt haben, um ihre Trauer kundzutun. Es war konkret der Fall, dass eine Todesanzeige auf der Online-Ausgabe von einer lokalen Tageszeitung veröffentlicht worden ist und innerhalb von kürzester Zeit waren hunderte Menschen online und haben dort online kondoliert, also über Kommentare ihre Trauer ausgedrückt und sie haben digitale Grabkerzen angezündet. Jetzt ist es für viele von uns schon sehr abstrakt, wenn man bei einem Todesfall eine physische Kerze anzündet, aber wir gehen im Jahr 2017 noch so viele Schritte weiter und zünden irgendwo auf irgendwelchen Servern digitale Trauerkerzen an. Da hat sich dann für mich die Frage gestellt, warum machen wir das? Warum ist das für uns schon normal? Was treibt uns an? Was gibt uns das Ganze? Und so ist eben dieses Thema entstanden. Wenn wir von digitaler Trauer sprechen, worum geht es eigentlich? Ganz klar, das Thema Tod lässt sich da nicht ausschließen. Aus heutiger Sicht ist unser aller Leben endlich. Das heißt, wir werden früher oder später alle mit dem Thema Tod, Verlust und Trauer konfrontiert werden. Zeitgleich leben wir in einer sehr digitalisierten Gesellschaft, wahrscheinlich so digitalisiert wie noch nie. Wir nutzen alle digitale Technologien, um uns zu informieren, um uns zu unterhalten und um uns zu vernetzen. Das heißt, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von Ihnen hinterlässt tagtäglich Spuren durch die einzelnen Aktivitäten im Internet. Das wiederum prägt die digitale Identität. Die digitale Identität prägen wir aber nicht nur im Alltag, sondern die entsteht schon teilweise vor unserem Leben. Wenn zum Beispiel viele junge Frauen, die jetzt langsam in das gebärfähige Alter kommen und Instagram nutzen, schon noch bevor ihr Kind auf der Welt ist, Ultraschallbilder posten. Was aber natürlich auch immer wichtiger wird, es sind immer mehr Generationen, die digitale Medien genutzt haben. Das heißt, es werden auch immer mehr Personen sterben, die digitale Medien genutzt haben. Und dadurch bleibt die digitale Identität auch nach dem Leben noch vorhanden. Themen wie digitaler Nachlass, also was passiert mit den Daten nach unserem Tod, aber auch die digitale Trauer sind immer wichtiger. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich einzelne Beispiele, wenn Naturkatastrophen sind oder wenn irgendwelche Anschläge sind, dass sich auf einmal auf Facebook die Profilbilder schwärzen oder mit irgendwelchen Filtern versehen sind oder Rest-in-Peace-Bekundungen durch den Newsfeed rattern. Jetzt ist Facebook aber von seiner Grundintention her keine Trauerplattform, sondern verfolgt eigentlich ganz andere Ziele. Dass Menschen immer mehr ihre Trauer auf Facebook ausdrücken, ist einfach nur so ein Side-Effekt. Es gibt aber auch ganz spezielle Anbieter, die wirklich das Ziel verfolgen, Trauerdienste bereitzustellen. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen. Nachrichtendienste und Informationsplattformen wie lokale Tageszeitungen zum Beispiel erlauben es, dass man Todesanzeigen online stellt. Da kann man einfach quasi die Printversion online stellen und somit die Nutzer informieren. Einen Schritt weiter gehen Anbieter, die Gedenkseiten und Gedenkprofile ermöglichen. Ein Beispiel wäre eben gedenkseiten.de. Da ist es den Nutzern möglich, dass sie eigene Profilseiten erstellen. Das heißt, wenn jemand verstirbt, kann ich für den, ähnlich wie bei Facebook, eine Profilseite einrichten, kann es mit Titelbild, mit Profilbild, mit verschiedenen Mediadateien gestalten. Da können dann einerseits die Hinterbliebenen, aber auch andere Personen einfach sich informieren, sich austauschen und ihre Trauer kundtun. Noch einen Schritt weiter gehen virtuelle Friedhöfe. Man sieht schon an den Beispielen, es ist dann wirklich ein Schritt weiter. Da sind es nicht mehr nur irgendwelche Profilseiten, sondern da artet das Ganze quasi aus und es wird der realgeografische Friedhof einfach ins Netz verlegt. Ein Beispiel ist zum Beispiel solium.de. Solium.de ist in der Branche eine der bekanntesten Plattformen, besteht seit ungefähr 10 Jahren und hat bis zum heurigen Frühjahr noch straßederbesten.de geheißen, ist dann aber aufgrund des großen Andrangs und der Internationalisierung auf solium.de umbenannt worden. Dort haben die User die Möglichkeit, verschiedene Landschaften auszuwählen. Man sieht jetzt da einmal eine grüne Wiese. Man kann aber auch eine Wüstenlandschaft am Berggipfel oder am Balmerstrand auswählen und das als virtuellen Friedhof nutzen. Auf diesem virtuellen Friedhof können die User dann Grabstätten erstellen, wie man da jetzt an zwei Beispielen sieht, und die können sie komplett individuell gestalten. Und da sieht man eben, es ähnelt jetzt wirklich den Grabstätten auf einem realgeografischen Friedhof. Man kann da die Steine wählen, man kann den Blumenschmuck wählen, man kann den Hintergrund wählen und man kann das jeden Tag tauschen. Ist schon einmal eine Sache, die am realen Friedhof nicht möglich ist. Da können sich die User wirklich ausleben und alles verbildlichen, was ihnen denn zu ihrem Verstorbenen einfällt. Wenn man da ein bisschen recherchiert und sich so durch die Gräber klickt, dann sind da wirklich ein paar abstruse Sachen. Also es gibt auch da nichts, was es nicht gibt. Es gibt aber auch ganz viele sehr emotionale, sehr berührende Beispiele, wo man merkt, die User haben wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Liebe in dieses Projekt gesteckt, um ihren Verstorbenen ein digitales Andenken zu schaffen. Ist also wiederum die Frage, warum investieren Nutzer so viel Zeit und Liebe, um die Daten des Verstorbenen und damit aber auch in gewissermaßen ihre eigenen Daten preiszugeben. Um das junge Phänomen der Online-Trauer bewegen sich also sehr viele Fragen. Junges Phänomen deshalb, bei uns ist es erst seit ungefähr 10 Jahren brisant. In den Vereinigten Staaten hat es schon in den 90er Jahren einen ersten Boom gegeben, bei uns ist es aber noch relativ jung. Wenn man das ganze Thema jetzt erforschen will, muss man natürlich einmal wissen, wie findet denn Trauer prinzipiell statt. Ganz normal im klassischen Sinn von einem Trauerprozess im Offline-Leben. Wie verschiebt sich dann das Ganze in die digitale Welt? Wie beeinflussen uns da die digitalen Medien? Wie verändert sich unser Verhalten durch die sozialen Netzwerke? Dann muss man wissen, was bewegt denn die Trauernden dazu, solche Plattformen zu nutzen? Welche Bedürfnisse haben sie? Was erwarten sie? Und was geben ihnen diese Plattformen? Und wenn man das ganze Spiel dann weiterspielt, kann man im Sinne eines Businessplans auch überlegen, wie muss denn eine Plattform aufgesetzt sein, welchen Nutzen muss sie denn den Usern geben, damit diese auch bereit sind, die Zeit und die Daten zu investieren. Es ist ein sehr junges Feld, es gibt also noch sehr wenig Forschungsergebnisse dazu und schon gar keine Langzeitergebnisse. Ich habe mich dann im Rahmen meiner Masterarbeit in den Bereich der induktiven Grundlagenforschung begeben und habe mir das Thema einerseits theoretisch, andererseits empirisch angeschaut. Wie vorher schon gesagt, man muss natürlich die Basis schaffen, das heißt das Thema Tod und Trauer muss man sich einmal genau anschauen. Wie findet Trauer statt? Wie läuft der normale Trauerprozess ab? Motivationstheorien, Kommunikationstheorien, spielt da alles mit rein. Was treibt uns an? Wie kommunizieren wir? Wie kommunizieren wir in verschiedenen Welten? Von der Empirie her habe ich dann Motivforschung unter Online-Trauernden betrieben. Ich habe mir die vorher genannte Plattform solium.de als Partner geholt und habe bei den Usern dieser Plattform Motivforschung betrieben. Das heißt, wir haben die User einen Fragebogen ausgefüllt mit geschlossenen und offenen Fragen und der ist dann statistisch aufbereitet und ausgewertet worden. Basierend auf den Ergebnissen hat es dann Handlungsempfehlungen gegeben, einerseits für die Plattformen, wie sie ausschauen sollen, was sie bieten sollen, andererseits für die Plattformen, wie man sie denn vermarkten kann. Von wem sprechen wir jetzt, wenn wir von Online-Trauernden sprechen? Der klassische Solium-Nutzer ist weiblich, zwischen 50 und 70 Jahre alt, nutzt die Plattform schon länger als 3 Jahre, verwaltet mindestens einige Denkstätte selbst, nutzt die Plattform täglich bzw. wöchentlich und als Desktop-Anwendung. Was ganz interessant war, rund 90% empfinden die Nutzung dieser Plattform als unterstützend in der Trauerarbeit, also es gibt ihnen was, es hilft ihnen, aber nur ein Viertel wäre auch bereit dafür zu zahlen. Ist ganz eine interessante Gegenüberstellung meiner Meinung nach. Was treibt denn jetzt die User an? Warum tun sie sich das an, investieren so viel Zeit? Genannte Motive waren erstens einmal die Orts- und Zeitunabhängigkeit. Bei digitalen Plattformen kann man 24/7, 365 Tage im Jahr zugreifen, was jetzt bei normalen Friedhöfen nicht immer der Fall ist. Friedhöfe sind geschlossen, nach einer gewissen Zeit werden manche Gräber aufgelassen, teilweise gibt es keine Gräber, weil zum Beispiel keine Leiche gefunden wurde oder die Gräber sind am komplett anderen Ende der Welt. Virtuelle Friedhöfe ermöglichen also, dass man da zugreifen kann und auch einen Platz der Trauer findet. Was außerdem ganz wichtig war für die User, ist die individuelle Gestaltung. Ich habe es vorher schon kurz gesagt, man kann tagtäglich den Grabstein ändern, man kann am einen Tag einen Marmorgrabstein haben, am anderen Metalltafeln, man kann Kerzen, Blumen, sonstige Special Effects bei dem Grab hinzufügen, ist natürlich beim realgeografischen Friedhof auch nicht möglich. Wenn man dann zum Nutzen schaut, verschiebt sich das Ganze ein bisschen. Da kommt dann mehr dieser Community-Gedanke in den Fokus. Die Nutzer und die User, die Trauernden, empfinden am meisten Unterstützung dadurch, dass sie sich mit den anderen Trauernden austauschen. Also mit all jenen, die Ähnliches erlebt haben, Gleiches erlebt haben, mitreden können. Was ja in der realen Welt oft nicht mehr möglich ist, weil die Trauer im klassischen Sinn oft keinen Platz mehr hat. Man muss in der Arbeitswelt funktionieren, man will andere nicht belasten und da online treffen sich wirklich Gleichgesinnte und die können sich austauschen. Basierend auf den und weiteren Ergebnissen habe ich dann ein Bausteinmodell entwickelt über die Handlungsempfehlungen zum Angebot der Plattformen. Man sieht die roten Punkte, roten Bausteine sind so die wichtigsten Faktoren, technische Funktionalität, Webdesign, Funktionsumfang und Community Management und es geht dann Ebene für Ebene weiter in die Tiefe, wo am Schluss das für einen User spürbar sein soll. Technische Funktionalität, ich glaube, es ist für uns alle klar, im Jahr 2017 braucht es eine hochleistungsfähige, funktionierende, voll responsive Website auf allen Endgeräten funktionabel. Es muss schnelle Ladezeiten geben, gute Auflösungen, da braucht man nicht drüber reden. Beim Webdesign ist natürlich auch die Frage, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt eine junge, hippe Agentur bin und auf Kundenfang gehe oder ob ich eine Trauerplattform für 50 bis 70 Jahre alte Frauen design. Dementsprechend muss man das natürlich anpassen und durchdenken. Beim Funktionsumfang haben die User genannt, dass sie so individuell wie möglich wählen können wollen. Also sie wollen einerseits eben so viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, wie es nur geht, andererseits wollen sie aber auch verschiedene Preismodelle haben. Das heißt, es muss Angebote von gratis bis wie auch immer unendlich geben, damit die User einfach das Gefühl haben, sie können selber bestimmen und selber wählen. Und das Thema Community Management, wann immer Menschen aufeinandertreffen, egal ob offline oder online, kann es zu Konflikten kommen. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Vor allem, wenn wir so ein hochemotionales und persönliches Thema haben wie den Tod, die Trauer und den Verlust, da können die Emotionen schneller mal hochsteigen und es können wirklich Rivalitäten, Konflikte entstehen. Man glaubt es kaum, aber es gibt auch bei diesen Plattformen den Wettbewerb, wer hat mehr Grabkerzen am Grab, wer hat mehr Beileidsbekundungen, welches Grab ist schöner, welches wird öfter besucht, wie es halt am realen Friedhof auch manchmal ist leider. Und da braucht es ein entsprechendes Management, eine Regelung, Richtlinien, dass man einfach darauf schaut, wie die User untereinander miteinander umgehen. Wie kann man das Ganze jetzt vermarkten? Wir bewegen uns in einem Nischenmarkt. Online-Trauer ist ein sehr junges Phänomen, ein sehr spezielles Phänomen. Das braucht nicht jeder, das müssen ganz spezielle Typen sein, die das suchen. Aber man kann davon ausgehen, wenn jemand virtueller Friedhof googelt, dann will er auch einen virtuellen Friedhof und nicht ein rotes Kleid kaufen. Das heißt, wenn man als Online-Plattform genau dann präsent ist, wenn die User das suchen, hat man recht gute Chancen, dass man auch genug Traffic, genug Conversions bekommt. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung, On-Page, Off-Page, ist einfach ein Must-Have. Suchmaschinenwerbung ist natürlich auch eine gute Möglichkeit und Affiliate-Partnerschaften, so abstrus es klingt, aber auch mit Bestattungsunternehmen oder mit Floristen, Steinmetzunternehmen sind anzudenken. Das Thema E-Mail und Word-of-Mouth-Marketing. Ganz viele User haben genannt, dass sie über Empfehlungen auf die Plattform solium.de gekommen sind, weil sie zum Beispiel in Selbsthilfegruppen gewesen sind oder weil sie in irgendeinem Forum davon gelesen haben. Es gehen auch von der Plattform selbst tagtäglich mehrere Mails an die User hinaus mit aktuellen Informationen und dann ist davon auszugehen, dass die Personen empfänglich sind für sowas. Außerdem kann man davon ausgehen, dass Personen, die sehr viel Zeit in eine Online-Trauerplattform stecken, auch in anderen Netzwerken aktiv sind. Das heißt, wir können unsere Zielgruppe auf verschiedenen Kanälen abgreifen, wir können auf Facebook die Zielgruppe ein bisschen informeller ansprechen, auch dort gibt es eigene Trauergruppen und da kann man einfach noch einmal neue Kunden finden, wenn man da jetzt von Kunden sprechen möchte. Und das Thema Content Marketing in so einem persönlichen, emotionalen Thema, meiner Meinung nach ganz ein wichtiges Thema, weil die User, die uns suchen, die wollen was von uns. Die suchen Hilfe, die suchen Rat, die suchen eine Möglichkeit, ihre Trauer auszudrücken und ihre Trauer zu bewältigen. Und die Hilfe kann man ihnen geben. Das fängt jetzt damit an, 10 Tipps zur Grabpflege. wie man bei der Beerdigung, auf was man alles achten muss, oder Erfolgsgeschichten von Personen, die jemanden verloren haben und wie sie wieder zu sich und zur Welt zurückgefunden haben. Also da ist meiner Meinung nach relativ viel Potenzial drin. Ganz generell die Frage, wohin geht die Reise? Ist ein guter Titel eigentlich bei so einer Frage. Wohin die Reise für uns alle schlussendlich geht, kann ich leider nicht beantworten. Ich kann nur sagen, wohin es forschungstechnisch gehen soll. Die Langzeitkonsequenzen von sozialen Medien sind für uns alle jetzt noch nicht absehbar. Das heißt, das gehört einmal über längere Zeit erforscht. Wie verändern die sozialen Medien uns, unsere Werte? Gibt es eventuell eine Wertverschiebung? Kann es sein, dass der realgeografische Friedhof komplett an Bedeutung verliert irgendwann? Werden wir alle nur mehr online trauern? Werden wir nur mehr digitale Kerzen anzünden, weil es halt schneller geht, weil es günstiger ist, weil es praktisch ist, etc.? Oder wie schaut da die Zukunft aus? Dann immer so eine ethische Frage, ist es korrekt, aus Trauer Geld zu scheffeln, wenn man es so nennen will? Darf man Trauer monetarisieren? Ist es eine Frage von Angebot und Nachfrage oder ist es moralisch nicht korrekt, wenn man jetzt eine Plattform aufzieht, mit der man auch Geld verdient? Das Thema digitaler Nachlass, wir alle müssen uns irgendwann Gedanken machen, was passiert denn mit unseren ganzen Daten, die wir jeden Tag ins World Wide Web schicken, was passiert mit unseren ganzen Social Media Profilen? Wollen wir ein digitales Testament machen, wollen wir irgendwie das regeln oder denken wir uns hinter uns die Sintflut, sind eh tot? Also ist auch ein wichtiges Thema. Und dann sind noch so Zukunftsaussichten, Virtual und Augmented Reality, wenn wir später einmal die Möglichkeit haben, mit Verstorbenen wieder in Kontakt zu treten, können wir eventuell nachempfinden, dass sie wieder neben uns sitzen, können wir uns wieder mit ihnen unterhalten. Oder auch das Thema der Trauerbots, ist es möglich, dass wir die Kommunikation mit den Verstorbenen aufrechterhalten über künstliche Intelligenz, also sogenannte Trauerbots. Da hat es im letzten Jahr einen recht interessanten Fall gegeben, wo eine Frau ihren besten Freund verloren hat und sie hat dann eben so einen sogenannten Trauerbot für ihn oder mit seinen Daten erstellt, um weiterhin mit ihm kommunizieren zu können. Und da war natürlich auch die Frage, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung, hilft einem das in der Trauer oder haltet einem das fest, weil man nie abschließen kann damit, wie steht die Familie dazu, wenn das seine beste Freundin macht, wem hilft es, wem nicht, wie sieht man es. Also es gibt relativ viele Fragen rund um die digitale Trauer, die uns früher oder später alle beschäftigen, betreffen werden. Und so verrückt es klingt, es war eigentlich ein ganz spaßiges Thema. Mir hat es Spaß gemacht, das zu bearbeiten. Und ich kann jedem nur raten, sich damit einmal auseinanderzusetzen.
Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, Christina.